Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Wir starten heute mit der Politik. Hier gab es eine interessante Klarstellung aus Oslo. Das Nobel-Institut hat sich zu den Aussagen der venezuelanischen Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado geäußert.
Genau. Machado hatte ja in einem Fox News-Interview angedeutet, sie würde ihren Nobelpreis gerne an US-Präsident Trump weitergeben oder mit ihm teilen. Das Nobel-Institut hat nun unmissverständlich klargestellt, ein Nobelpreis kann weder widerrufen, geteilt noch auf andere übertragen werden.
Die Entscheidung ist also endgültig, sobald sie bekannt gegeben wurde. Machado hatte ihre Äußerung damit begründet, dass Trump Historisches geleistet habe, bezogen auf die jüngsten Ereignisse in Venezuela.
Richtig. Die US-Streitkräfte hatten ja am vergangenen Wochenende den venezuelanischen Staatschef Maduro und dessen Ehefrau gefangen genommen und außer Landes gebracht. Maduro wurde in New York unter anderem wegen Drogendelikten angeklagt.
Bereits im Oktober hatte Machado ihren Friedensnobelpreis dem venezuelanischen Volk und Trump für dessen Unterstützung gewidmet. Interessant ist auch, dass Trump ein mögliches Treffen mit ihr für kommende Woche angedeutet hat.
Wobei Trump sich gleichzeitig skeptisch über Machados Eignung als Maduros Nachfolgerin geäußert hat. Er meinte, es wäre sehr schwierig für sie, die Führungsposition zu übernehmen, da ihr der nötige Respekt in der Bevölkerung fehle.
Kommen wir zu Syrien. Das US-Militär hat erneut Angriffe gegen IS-Ziele durchgeführt. Diese Attacken sind Teil der Operation Hawkeye Stripe, die im vergangenen Monat gestartet wurde.
Die Operation ist eine Reaktion auf einen tödlichen Angriff vom 13. Dezember in Palmyra, bei dem 2 US-Soldaten und ein US-Dolmetscher getötet sowie 3 Soldaten verletzt wurden.
Das US-Militär hatte daraufhin bereits etwa eine Woche später einen ersten Vergeltungsschlag ausgeführt und dabei mehr als 70 Ziele angegriffen. Bei den aktuellen Angriffen wurden Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber und Artillerie eingesetzt.
Die Operation richtet sich gegen IS-Kämpfer, deren Infrastruktur und Waffenlager in ganz Syrien. Genauere Angaben zu den aktuellen Zielen oder möglichen Opfern machte das US-Militär zunächst nicht.
Ein anderes wichtiges Thema beschäftigt aktuell die deutsche Justiz. In Düsseldorf beginnt heute ein Prozess gegen 6 junge Menschen, die der Antifa Ost angehören sollen.
Die 4 Frauen und 2 Männer im Alter von 22 bis 24 Jahren aus Jena und Leipzig müssen sich wegen verschiedener Angriffe verantworten, sowohl in Budapest als auch in Erfurt.
Der Generalbundesanwalt stuft die Antifa Ost als militante, linksextreme Vereinigung ein. In Budapest sollen die Angeklagten verschiedene Personen mit Faustschlägen, Schlagstöcken und einem Hammer angegriffen haben. Besonders schwer wiegt der Vorwurf des versuchten Mordes. Die Anklage geht davon aus, dass die Angeklagten bei einigen Attacken den Tod ihrer Opfer in Kauf genommen haben. Die Verteidiger protestieren vehement gegen diese Einschätzung. Sie argumentieren, dass nicht einmal die ungarische Justiz einen Tötungsvorsatz gesehen habe und bezeichnen die Anklage als überzogen. Neben den Ereignissen in Budapest wird den Angeklagten auch ein Angriff auf eine Thorsteiner-Verkäuferin in Erfurt im April 2022 vorgeworfen. Dabei sollen sie mit Faustschlägen, einem Teleskopschlagstock sowie Buttersäure und Pfefferspray agiert haben. Der Schaden in dem Laden belief sich auf mehr als 65.000 Euro. Der Prozess findet in Düsseldorf statt, weil sich 2 der Beschuldigten in Nordrhein-Westfalen den Behörden gestellt hatten.
Das Oberlandesgericht hat die Anklage mit einigen Änderungen zugelassen und eine bemerkenswerte Anzahl von Verhandlungstagen angesetzt, 72 Termine bis ins Jahr 2027 hinein.
Bemerkenswert ist auch, dass die US-Regierung unter Trump die Antifa Ost auf ihre Terrorliste gesetzt hat. Die Bundesregierung teilt allerdings mit, dass sich das Gefährdungspotenzial der Gruppierung erheblich verringert habe.
Wechseln wir zur Situation in der Ukraine. Hier gab es erneut schwere Angriffe auf zivile Ziele. In der ostukrainischen Stadt Slowjansk sind bei einem russischen Bombenangriff 7 Zivilisten verletzt worden.
Das russische Militär warf eine schwere gelenkte Fliegerbombe vom Typ FAB-250 auf die Stadt ab. Slowjansk und das benachbarte Kramatorsk sind die letzte Bastion im Gebiet Donetsk, die noch unter ukrainischer Kontrolle steht.
Auch in der Region Charkiw gab es einen Raketeneinschlag. In der gleichnamigen Gebietshauptstadt wurden ein Infrastrukturobjekt und ein Mehrfamilienhaus getroffen. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.
Die russischen Luftangriffe haben schwere Folgen für die ukrainische Zivilbevölkerung. In zahlreichen Regionen leiden die Menschen bei starkem Frost unter dem Ausfall von Strom und Heizungen.
Das russische Militär rechtfertigt die Angriffe auf die Infrastruktur damit, dass der Strom auch von der ukrainischen Rüstungsindustrie genutzt werde.
Kommen wir zum Sport und hier gleich zu einem spektakulären Bundesligaspiel. Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich 3:3 getrennt. Ein echtes Fußballfest.
Absolut. Ein packender Schlagabtausch. Frankfurts Trainer Dino Toppmöller schwärmte hinterher: Was ein Spiel. Fußballherz, was willst du mehr? Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken bezeichnete es als Werbung für die Liga.
Für Dortmund war es trotz des Spektakels wieder einmal eine verpasste Chance im Meisterschaftsrennen. Ricken sagte, man habe unnötig 2 Punkte liegen gelassen. Der Abstand zum FC Bayern bleibt damit groß.
Die Ereignisse überschlugen sich besonders in der Nachspielzeit. Mahmoud Dahoud, ein Ex-Dortmunder, brachte die Eintracht in der 92. Minute mit 3:2 in Führung.
Aber mit praktisch der letzten Aktion des Spiels rettete Kane Chukwuemeka dem BVB in der 96. Minute noch das Unentschieden. Ein dramatisches Ende.
Besonders im Fokus stand einmal mehr Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy. Der 29-Jährige befindet sich weiter in einer Torflaute. Seit dem 31. Oktober wartet er auf einen Bundesligatreffer.
Noch bitterer. Guirassy verschuldete auch noch das zwischenzeitliche 1:1 der Eintracht durch ein unnötiges Foul an Robin Koch im eigenen Strafraum. Ken Usun verwandelte den Elfmeter sicher.
Trainer Niko Kovac hält dennoch zu seinem Stürmer. Ich halte ihm weiterhin die Stange, sagte er. Jeder Stürmer müsse mal durch so eine Durststrecke durch. Auch die Mitspieler geben Guirassy Rückendeckung.
Auf der anderen Seite zeigten Frankfurts Neuzugänge direkt ihr Potenzial. Younes Ebenotalib erzielte bei seinem Bundesliga-Debüt sein erstes Tor, vorbereitet von Arno Kalimuendo.
Für Ebenotalib ist das ein besonderer Moment. Der gebürtige Frankfurter spielte vor etwas mehr als einem Jahr noch in der Regionalliga für den FC Gießen. Ein rasanter Aufstieg.
Das zeigt einmal mehr, wie unberechenbar und spannend diese Bundesliga-Saison ist. Während etablierte Spieler wie Guirassy kämpfen, erobern junge Talente die Herzen der Fans.
Genau, und für Dortmund wird es nun wichtig sein, in den kommenden Heimspielen gegen Werder Bremen am Dienstag und gegen St. Pauli am Samstag zu punkten, um den Anschluss an Bayern nicht völlig zu verlieren.
Das waren die wichtigsten Meldungen des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Daily News Briefing von Articly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Articly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.